Ich bin versucht, ein kleines Motto vor die Rede zu stellen, gefunden in Augustinus Bekenntnissen. Er zitiert seinen großen Lehrer Ambrosius mit dem einfachen Satz: Der Buchstabe tötet, der Geist ist's, der lebendig macht. Und ich könnte mich glatt erkühnen, meine ganze Rede zusammenzufassen in einer Paraphrase genau darauf: Das Gedicht ist tot, wenn der Dämon es nicht lebendig macht. Sehr geehrte Damen und Herren, mit der rasch und frühzeitig erfundenen Überschrift dieser Rede, nämlich Dämon und Muse, ist angezeigt, was sie erwartet, nichts Neues. Dafür Älteres und Altes mit einer gewissen Zielstrebigkeit. Der Jahrmarkt der Innovationen findet sicher gleichzeitig irgendwo nebenan statt. Die folgende Einlassung machte Paul Valéry 1937. Sie will Voraussetzung dessen sein, was ich zu sagen habe. Den Bürger werden Sie leicht daran erkennen, wenn man annimmt, dass es ihn noch gibt, was gar nicht gesagt ist, dass ein solcher Mann oder eine solche Frau zwar sehr gebildet sein kann, von feinem Geschmack und sehr wohl fähig, die Werke zu bewundern, die man bewundern muss, aber dennoch kein Wesensbedürfnis nach Poesie oder Kunst hat. Im Notfall könnte er sie entbehren. Er kann ohne so etwas leben. Sein Leben ist vollkommen geordnet, ohne dieses seltsame Bedürfnis einzuschließen. Sein Geist genießt die Kunst, er lebt nicht davon. Er braucht nicht als wesentliche und unmittelbare Nahrung jene besondere Nahrung, welche die Poesie ist. Diese Richtigstellung und Abgrenzung gilt heute nicht anders als vor 80 Jahren. Und sie bezieht sich nicht nur auf den Konsumenten, Rezipienten, auf den kultivierten Empfänger, die Empfängerin von dem, was hier Poesie genannt wird, nämlich das Gemachte, das wesentlich Sprechende, das Gedicht. Sie gilt ohne weiteres auch für die akademisch orientierten Hersteller von deutschsprachigen Gebilden, welche en gros und en détail üblicherweise Gedichte genannt und in vielen recht ansehnlichen Büchern verbreitet werden. Da ist wohl ein Bedürfnis, um von Anfang an zu zeigen, dass ich notwendig und absichtlich ungeschützt spreche, aber da ist kein Dämon. Da sind zwar die Fähigkeit, die Gewitztheit, der beliebige Zugriff auf das Material und oft insbesondere der konzeptionelle Gedanke ab ovo, alternativ zum Grund des Schreibens. Da liegt ganz sicher kontrolliert gewachsenes Handwerk vor. Doch die schreibende Hand fühlt statt des menschlichen nur zu oft den Puls der globalisierten Information. Und von demselben Interesse ist das dann auch. Nichts da mit der gesprochenen Dichtung, die einen lebendigen Leib fordert, wie Federico Garcia Lorca sagt. Nichts davon in 7/8 des Lyrikregals. Reichliche 100 Jahre vor Paul Valéry, 1829, im Aufbruchsalter von 14 Jahren, schrieb der russische Dichter Michail Jurjewitsch Lermontow die erste Version seines Poems »Der Dämon« nieder. Er siedelte die Handlung zunächst in der Zeit des babylonischen Exils an, später heißt es auch mal in Spanien. Sein Dämon geht in den gedruckten Fassungen des Poems im Kaukasus nieder, unweit des heiligen Berges Kasbek. In der unendlichen Liebessehnsucht eines ewig im Jenseits darbenden Wesens zerstört er das Glück und das Leben einer georgischen Schönen. Er ist nicht identisch mit dem, der hier vorrangig seinen Auftritt haben soll. Allerdings ist er der populäre Dämon schlechthin. Ein Verwandter, wenn nicht ein Abbild des erst rebellischen, dann leidenden, skrupulösen und immer selbstbewusster zum Satan mutierenden Engels, der in John Miltons Paradise Lost begeistert, um es mal mit dieser Filmvokabel zu sagen. Dazu passt auch seine Rhetorik. Sie entstammt derselben Schule wie jene des Mephisto aus Goethes Faust. Hören Sie in einer Übersetzung des späteren 19. Jahrhunderts, wie der Dämon sich selbst vor der irdischen schönen Tamara, die der Unsterbliche sterblich begehrt. O, wer zu fassen dir es gegeben, wie bitter jene Qual und groß, ein ewig Dasein, teilnahmslos, in Leid und Freude zu durchleben, für Böses Lob nicht zu erstreben, noch Lohn für eine Guttat, bloß für sich zu leben, abgeschieden, In diesem Streite stets erneut, ohne Triumph und Sonderfrieden, zu wünschen, nicht zu wünschen heut. Zu wissen alles, zu erspähen, zu fühlen alles und zu fassen und alles willenlos zu hassen und unbarmherzig zu verschmähen. Wäre dieser Dämon nicht erfüllt von des romantischen Dichters Lermontow sehr eigenen, wie es heißt, oft selbstverschuldeten Leiden, würde er nicht vom Menschen Lermontow seine Dringlichkeit beziehen, eben das, was als Sprache, als Vers Interesse und Empathie des Lesers erzeugt? Wenn es sich nicht so verhielte wie bei Milton aus ganz anderen Gründen und bei Goethe sowieso, wäre der Dämon, dieser Dämon als eine Art Unterteufel, kaum mehr als ein Fall für christlich-theologische Kasuistik. Auch bei Lermontow wartet selbstverständlich am Bett der Geliebten, der Engel des Herrn, auf die Seele der jungen Frau. Man ahnt schon das Ende des Gedichts, es kommt in anderen Worten, aber es sagt, sie ist gerettet. Seitdem der Begriff der Erbsünde grassiert, seitdem der Geist des Widerspruchs den Namen des Bösen tragen muss, und dies meist mit eben dem Stolz des spanischen Granden wie Mephisto in der klassischen Bühnenausstattung mit Kappa, Degen und Feder am Hut, seitdem ist der Dämon im Abendland weitgehend identisch mit dem Teufel. Deshalb hat er es gleich bei seiner Einwanderung in den deutschen Sprachraum zur Zeit der Renaissance, die vielfach in Reformation mündete oder, wie Nietzsche sagt, darin unterging, nur deshalb hat es zu jener Zeit der Dämon verstanden, beziehungsweise wurde es ihm leicht gemacht, den Kobold, das Mar, den Inkubus, den Alp, die Riesen und die Zwerge, beinahe sogar die Hexe, die große Schar seiner heidnischen Kolleginnen und Kollegen zu verdrängen. Die Natur war von Stund an nicht mehr auf dieselbe Art unsichtbar belebt wie vorher. Der Begriff des Aberglaubens war erfunden für das dritte Auge. Von den vorderen Plätzen verdrängt waren die alten Geister. Dass sie allesamt den Weg vom Mythos ins Märchen antraten, ist immerhin gut für die Hörer und Leser der Märchen, für die Großeltern und die Kinder der darauf folgenden 500 Jahre bis heute. Der Vorgang war, versteht sich, theologisch und ideologisch gewollt. Chort vasmi, könnte man es auf Russisch sagen, auf Deutsch hol's der Teufel. Er hat es geholt, ist kaum noch etwas übrig. Aber die eine Hälfte des Christenteufels, neben dem vergleichsweise unbescholtenen heidnischen Gott der Unterwelt, eben der uralte Dämon, der holt dies oder jenes oder den ganzen Sünder, die Sünderin doch gar nicht. Das muss er gar nicht. Er hat es oder ihn oder sie schon, und zwar sehr früh in einem solchen Menschenleben. Der Anschein und Besuche in Antiquariaten lassen vermuten, der Dämon wäre ein dem betroffenen Menschen bei Geburt mitgegeben, ein sozusagen interner Geist. Mal übt er mehr, mal weniger Einfluss aus. In gewissen Fällen gewinnt er sogar die Oberhand. Das alles versteht sich auf den vorliegenden Anlass bezogen, auf die Sprachbegabung desjenigen oder derjenigen und auf den Umgang genau damit, Sprache. Sokrates, der große weise Mann, hat seinen Dämon nicht verleugnet. In dem Prozess, der mit dem Todesurteil über den Philosophen endet, erläutert der 70-Jährige wie gewohnt besonnen, dass ihm etwas Göttliches und Dämonisches widerfährt, dass etwas zu ihm spreche sei, von Kindheit an geschehen, eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will. Die Stimme dringt noch nicht von außen an sein Ohr, sondern von innen, und zwar in seinen Träumen. Und von genau der inneren Stimme wusste eben Lermontow auch etwas. Wie gesagt, hätte sein diabolischer Dämon sonst tausendmal weniger Werf gehabt, weniger Sprachmacht. Er würde uns nicht so angehen, nicht so urvertraut sein, besonders in seinem Leiden. In einem kürzeren Gedicht charakterisiert der russische Dichter die Stimme, die in ihm spricht. Hier nennt er sie schon in der Überschrift »Mein Dämon«. Und von dem schreibt er entsprechend aus eigener Erfahrung als Dichter, »Durch Leidenschaft zur Erde drücken kann er der Seele Himmelsschwung, und schaudernd steht vor seinen Blicken die Muse der Begeisterung.« Präziser gibt es die wortgetreue Übersetzung wieder, »Den Klang hoher Empfindungen erstickt er mit der Stimme der Leidenschaften«, und die Muse sanfter Eingebung ängstigt sich vor seinen unirdischen Augen. Das Thema ist auf den Punkt gebracht. Dämon und Muse stehen einander gegenüber wie Feuer und Wasser. Lermontow ist offensichtlich Partei, bei ihm verzagt die Muse. Der bösere Geist aber treibt den Dichter, befeuert die Verse und für diesen Fall offenbar auch das kurze Leben. Gegensätzlicher könnten Temperamente, könnten waltende Kräfte kaum sein als diese beiden. Was in erster Instanz assoziiert wird bei ihrem Aufruf, vermutlich ja auch bei meiner Überschrift gleich, ist schon die ganze Konvention. Dämon, das ist dunkle Besessenheit, Unterwelt der Triebe, auf gängige Moral antwortend mit Zynismus. Muse dagegen, da geht es hinauf in die lichten Höhen von Helikon oder Parnass zu Reigentanz und Lorbeerkranz. Beide treffen nur bei einer Gelegenheit mit Sterblichen zusammen, bei der Entstehung von Kunst, für unseren Fall beim Dichten. Das ist Lermontows Thema, ein Widerstreit in Herz, Kopf und Hand, bestimmt das geschriebene Wort. Was vorgeht in betroffenen Dichterinnen und Dichtern, lässt sich ankündigen wie ein Boxkampf. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Let's get ready to rumble. Demon versus Muse. Das eine stand nicht in der Rede, ich weiß. Wenn allerdings, so sieht's doch aus. Wenn allerdings die Gegnerin des Dämons nur mit der besagten sanften Eingebung daherkäme, würde niemand für ein Ticket zahlen. Lermontow sagt es in seinem Gedicht zwar so und Garcia Lorca sagt es sogar despektierlich, wie Sie hören werden, aber die Muse tritt nicht umsonst in derselben Gewichtsklasse an wie der Dämon. Das kann gern damit zu tun haben, dass sie allein oder zu dritt mit allen acht Schwestern oder in jeder beliebigen Mehrzahl dazwischen die Tradition bevölkert, mit Apollo an ihrer Seite, sagen wir als Lichtstrahl durch ein Oberlicht, hat sie von vornherein einen anderen Stand im Ring. Apollo ist der strahlende Überwinder und Gott mit den Pestpfeilen, der Wolfsgott und der Mausgott, der Hüter der Herden, der Gott der Musik als astraler Spieler der Leier, Gott des Orakels durch den Mund der Pythia. Mit dieser durchaus auch dämonischen Figur steht hinter der Muse bei Tag und bei Nacht ein Herr und Meister, gegen den der Dämon mit Sitz in der Menschenseele fast unscheinbar daherkommt. Damit sei nur angedeutet, was der Musenkuss für ein niedliches Klischee ist. Am 15. September 2016 erhielt Christoph Meckel in Hannover den Hölty-Preis. Ich durfte aus diesem Anlass ein paar Worte zu seinen Gedichten sagen. Genauere Beschäftigung mit seinem lyrischen Werk mit den bislang 6 Jahrzehnten und weiter nicht abreißender, unvorhersehbarer Produktivität höchsten Anspruchs möchte ich Ihnen dringend ans Herz legen. Da Meckel einer der wenigen lebenden großen Dichter deutscher Zunge ist, lese ich etwas länger aus einem Gedicht aus dem Band »Wen es angeht« von 1974, nachgedruckt in der sensationellen Sammlung »Tarnkappe« von 2015. Worte. Worte. Gefesselt an Welt und losgerissen von Atem und Stimme. Worte, deine grundlose Hoffnung, Arche über viele Sintfluten hin, deine offene Behausung, dein Hort, dein Zwinger. Tägliche Nahrung, die du im Traum noch gegen die Toten verteidigst und Stummheit, Überfluss deiner Stimme, Atem, der die schönen Worte verlernt für den Tag und die Sonne, größer als Plutos Eisblumenfenster zur Welt hin, Sonne, die dein Haus den Sommern und Windrosen aufreißt, Sonne, die dir das Wort Paradies schenkt, du kannst es behalten. Schweigen, das zwischen Plutos Gemurmel heraufdringt, den Nachtfreund brütend bei Nesseln und Wein, die Hekate vom Tisch fegt, wortlos, weltlos, deine letzte Komplizin. Neidvoll schielend in die offene Behausung unter der Sonne, dein funkelnder Zwinger, der wispert von Stimmen verwundeter Engel, deren Flügel du flickst mit Schleim plutonischer Spinnen. 1974, mitten im Vietnamkrieg, mitten im 20. Jahrhundert, der Vietnamkrieg neigt sich zum Ende, der Kalte Krieg ist kaum angewärmt, Gegen Baader und Meinhof wird Anklage erhoben. Willy Brandt tritt zurück. Die Bundesrepublik Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Was geschieht im Gedicht? Es treten der Reihe nach auf Arche, Sintflut, Pluto, Paradies, Hekate, die Stimmen verwundeter Engel und schließlich Spinnen der Unterwelt. Wer oder was spricht da? Und was spricht mit derartiger Intensität, dass der Spiegel in den Leserinnen und Leser, die sich einlassen, brütend bei Nesseln und Wein, hier schauen können, bis er zerspringt? So klingt Dämon. Jede Nachricht, Neuigkeit, jede Zeitung ist nichtig dagegen, jeder Hashtag. Die Unterwelt schaut dich an, durch die Maske des Tags schaut Nacht. Und sie ist erfüllt von dem Geheul der heidnischen Titanen von unten herauf und der Engel des doch eigentlich bereinigten monotheistischen Himmels von oben herab. Und nun die große Göttin Hekate. Sie steht bei Christoph Meckel für die Muse, und zwar nur, wenn man sie lesend als das mächtige Gegenüber anerkennt, als erste Begleiterin und erste Adressatin. Sie ist eine der Inkarnationen der mythischen Kraft, die der englische Dichter Robert Graves 1948 populär gemacht hat unter dem Namen der weißen Göttin. Seit der Zeit Homers und Hesiods bleibt es ja unscharf, sagen die Dichter selten freiwillig, wer als Göttin angebetet, angefleht wird, um der Gabe des Gesangs willen. In eins fallen meistens, ohne dass sie überhaupt benannt würden, Isis, Hekate, Demeter, Luna, Aspekte der Aphrodite alias Venus, alias Kypris etc. und Persephone sowieso und schließlich die Muse, vorzugsweise in der Einzahl. Obwohl Hesiod, der älteste Zeuge, sie schon neunfach zur Welt kommen lässt. Er setzt die Spezialisierung der Sänger als Dichter und Denker vor knapp 3000 Jahren bereits voraus. Zu der Zeit wurde die Anschauung der Götter, die Naturwissenschaft und die Überlieferung des Menschen so oder so noch in Versen weitergegeben. Christoph Meckel möge mir nachsehen, dass ich seine Hekate hier neben seiner Persephone kurzerhand als Muse oute. Ich tue es, um deren Macht als notwendige Partnerin zu betonen. Ich tue es, um einen ehrwürdigen Zusammenhang aufscheinen zu lassen. Für Ted Hughes, den wohl bekanntesten Poet Laureate ihrer Majestät, der Königin von England im 20. Jahrhundert, war, wie er selbst schreibt, die Begegnung mit Robert Graves Buch »Die weiße Göttin« wesentliche Initiation der schamanischen, totemistischen Ausrichtung seines Dichtens. Hier lernt er das Alphabet der Bäume und Sträucher kennen und all jene Geister, welche die keltische Dichtung initiierten, wie sie es nach Ansicht von Graves auch mit der altgriechischen getan haben. Und wer weiß, vielleicht war es auch über diesem Buch, dass Ted Hughes die Macht der Krähe klar wurde. Die Krähen des Bran, Kronos, Saturn, Asklepios und Apollon sind gleichermaßen Raben, heißt es bei Graves. Sodass wir die grotesk wunderbarsten Gedichte zu diesem mythischen Vogel Krähe ihm verdanken. Zum Beispiel die Genesis in der Version von Krähes Lied über sich selbst. Sie hebt an: Als Gott Krähe hämmerte, machte er Gold. Als Gott Krähe in der Sonne röstete, machte er Diamant. Als Gott Krähe unter Gewichten ausquetschte, machte er Alkohol. Und endet: Als Gott sagte, du hast gewonnen, Krähe, machte er den Erlöser. Als Gott verzweifelt fortging, wetzte Krähe seinen Schnabel und nahm sich die Sache mit den beiden Schächern vor. The White Goddess. Wer aber wäre das als die oben genannte Muse in ihrer mächtigsten und ursprünglichsten Gestalt? Ted Hughes nennt sie außer in jenem Bekenntnis zu Robert Graves nicht beim Namen. Er hält es wie oft schon die antiken Autoren. Er schmilzt sie in eins mit der anonymen Göttin oder deren universellem Alias. Zitat: Dem Gott des Schriftstellers, der unhörbar aus dem Schlaf ruft, schreib. Es läuft darauf hinaus, den Gegensatz der beiden Gestalten, denen diese Rede gilt, davon abzuziehen, wozu ich ihn erst erklärte. Nicht die dunkle Gewalttätigkeit des einen steht dem erhabenen Glanz der anderen gegenüber. Mächtig, gewalttätig, überwältigend und die Schreibhand fordernd können beide sein. Es ist nur die Tradition der Verflachung, der Überführung in Lächerlichkeit, der zum Banalen geneigten Ebene, auf die Federico García Lorca schon zu seiner Zeit antwortete, auf eine Frage, die nichts zu wünschen übrig ließ. Engel und Muse kommen von außen. Der Engel verleiht Talent, die Muse Form. Von ihnen lernte Hesiod goldenes Brot oder Faltenwürfe der Tunika. Der Dichter nimmt in seinem Lorbeerwäldchen Regeln entgegen. Man muss den Engel verjagen, der Muse einen Fußtritt geben. Der wahre Kampf ist der Kampf mit dem Dämon. Ich ergänze und füge die zwei Seiten zusammen, um, wie provisorisch auch immer, Folgendes zu behaupten. Der wahre Kampf ist der Kampf mit dem Dämon um die Gunst der Göttin der Nacht. Die umgebende Kultur, der Stand der Zivilisation liefert jeweils die Bilder. Der Schreibgrund von innen und außen und, wenn Sie so wollen, der Gegenstand bleibt durch die Jahrtausende derselbe. Die Jahreszeiten, das Kreisen der Gestirne, das Menschsein zwischen Säen, Ernten und Verzehren oder Geborensein, Lieben und Sterben. Bei katholischer Grundierung des Dichters kann die Anwesenheit der Gewalten klingen wie folgt. Oder es sind Schreie im Schlaf. Wenn ein eherner Engel im Hain den Menschen antritt, das Fleisch des Heiligen auf glühendem Rost hinschmilzt, Trakel, Helian. Christoph Meckel hat sehr vieles bei ihm gefunden. Seine Engel sind Geschwister der grausamen Engel des Österreichers. Und er verschweigt es nicht. Trakel kam dann vom Grund der Nacht, das Schweißtuch seines Todes in Händen. Hilfe, werden Sie sagen, wo führt das noch hin? Im Nu zu einem einfachen Schwenk. Man kann auch aus einem ganz anderen Tonfall heraus den Dichter mit der Kamera und dem Mikrofon Rolf-Dieter Brinkmann zitieren, der heute erst knapp 77 Jahre alt wäre und der zu der Zeit, als Meckels Gedichte mit der unabweisbaren Botschaft erschienen, an Westwärts 1 und 2 arbeitete. Ein Gedichtband, dem mehrere eigene Reden gelten könnten. Brinkmann schreibt da in seinem berühmten Und-Stil und in seinem berühmten Weitermach-Stil und weiter und ich möchte wirklich, ehe ich in den großen Schlaf falle, den Schrei eines Schmetterlings hören mit dem Kopf auf der Erde. Wie finden Sie das? Was meint nun dieser Dichter mit dem großen Schlaf? Was wäre der Schrei eines Schmetterlings? Liegt das am Jahrgang? Lässt sich davon ausgehen, dass etwa zwischen 1935 und 1945 Geborene tendenziell Grund haben, den Tod durch ihre Gedichte tanzen zu lassen, wie die Künstler der Renaissance an den Wänden der Kirchen entlang? Hat ihnen das der Hitler in die Wiege gelegt? Ein kurzer Blick in die Gedichte von Wolfgang Kilbig, auch einer dieser Jahrgänge, weist in dieselbe Richtung. Hierzuland herrscht grässlicher Januar. Hyperboräische Himmel bersten von Sternen, glasige Eiserde starrt aus der Leere. Nichts wissen vom Süden die Bahnhöfe, nichts von Patmos die toten Trinker in den Kneipen. Hier liegt mit mir mein blauer Anzug, heftig blutend im blauen Schnee. Schon diese paar Zeilen belegen, dass Wolfgang Hilbig den Dämon hatte und wichtiger noch, kannte. Dass er die Stimme des Dämons im Gedicht, wie übrigens meistens auch in der Prosa, so exakt wie möglich aufgezeichnet hat. Wenn Sie mir die Emphase durchgehen lassen, da steht einer in sehr konkreter, schäbiger Gegend und gibt dieser Gegend homerische Beiworte. Sendet ihr die vergebliche Verkündigung der Apokalypse und seine Arbeiterkluft ist etwas wie der gefallene Patroklos gesehen mit den Augen Achills. In desselben Wolfgang Kilbigs Gedicht Flaschenpost von 1971 stehen die Zeilen: Posthum kam die Botschaft des Unglücks auf mich. Schon lange hasse ich mich und meinen Hass und meines Hasses Schwäche und kaum noch kann ich ihn tragen, den heulenden Buckel der Angst. Man sagt, du seist tot, uraltes, unsterbliches Aas, o Unglück. Doch ich habe deine Botschaft vernommen. Und ich setze sie fort in mir. Alles eben Zitierte stammt aus Jahren, deren gängige kollektive Erinnerung eher andere Texte zutage fördert. Vielleicht Fiesta Mexicana, Der Junge mit der Mundharmonika, Immer wieder sonntags oder Die Buzuki klang durch die Sommernacht. Alles 1974, versteht sich. Das Universum ist endlich, aber es gestattet Parallelwelten. Mit der Sprache verhält es sich ähnlich. Eins ihrer schwarzen Löcher, die Nichtigkeit, ist auch ein Dämon. Die Gegenwart herrscht über die Erinnerung. Sie kennt die Bibliothek von Babel, doch in ihren Walpurgisnächten verbrennt sie auch gern einmal Bücher. Szenenwechsel also in die Gegenwart, windschief zum Schwarzgrund der eben besprochenen Gedichte. Ein Poesiefestival. Man freut sich drauf. Ein solches Babel ist meist überschaubar. Ein Rausch der Sprache, der Sprachen für das Ohr und die gegenseitige Aufmerksamkeit kann es aber sehr wohl sein. Im glücklichen Fall findet ein Festival, ein Poesiefestival, statt an einem Ort. Das gilt für das Festival Rilke. Der Ort heißt Sierre und liegt im Wallis in der Schweiz. August 2016. Ich war stolz auf die Einladung an den Ort. Neugierig und vorher schon dankbar, dass etwas so Unerwartetes geschehen würde. Ich kannte den Namen bis dato nicht, den der Landschaft gerade so. Aber ich kannte sehr wohl ein Gebäude oberhalb dieses Orts von Fotografien, insbesondere von einer des Mannes mit den außerordentlich hellen Augen, der Stirnfalte und dem Schnauzbart, die rechte Hand an der steinernen Fassung der alten Pforte. Rainer Maria Rilke auf dem Balkon von Musotte. Kein Rilke-Leser, keine Rilke-Leserin vermutet bei ihm den Dämon. Der von ihm auch übersetzte Zeitgenosse Paul Valéry hat in dem eingangs zitierten durchaus auch Rilkes Leser beschrieben. Dieser Dichter gehört offensichtlich und fraglos der gebändigten Muse, der Anrufung eines Gottes, den er selbst je nach Laune bei sich trägt, durch die Sphären, durch das Ich, durch die Blumen im Garten. Und nur bei diesem einen Autor der jüngeren Zeit sind kultivierter Dichter und kultivierte Muse und die passenden Leser so unmittelbar miteinander verbunden. Rilkes will dabei nicht recht passen zu jener Muse, bei der alles seinen Anfang nahm. Singe den Zorn, o Göttin des Peleiden Achilleus. Oder sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes. Vielleicht behagt ihm der Tonfall des anderen Meisters aus alter Zeit, die Art, wie Hesiod klingt, allerdings bei einem Übersetzer, der Rilkes Zeitgenosse war. Musen am Helikon, ihr von euch beginn ich zu singen. Die des Helikon Höhe, die heilige Große bewohnen und um die bläuliche Quelle mit zart geschmeidigen Füßen tanzen. Bei Rilke ist nie das Leben allzu weit entfernt von lyrischer Anrufung. Es wurde ein Brief geschrieben und noch einer. Reale Frauen treten als Musen auf. Lou Andreas Salomé hat sich ausdrücklich selbst so bezeichnet. Die Reihe ist bekanntlich lang. Dank zu dem Festival eingeladener Schauspielerinnen und Schauspieler, dank szenischer Lesungen verschiedener Rilke-Texte, vor allem der auf die Schweiz und das Wallis bezogenen Briefe, ging etwas mit mir vor. Offenbar irritierte ich vor Ort diesen und jene damit, dass ich sagte, was ich dachte. Aber die eigene Irritation war zu groß, um zu schweigen. Ich benutzte das Wort Scham. Ich schämte mich für etwas, das mir durch Rilkes Briefe zu Bewusstsein kam. Aber ich schämte mich zu sehr, als dass es nur um den Inhalt dieser Briefe gegangen wäre. Rilke verstand es bekanntermaßen geschickt, seine Mäzene zu manipulieren. Meist handelte es sich ja um langfristiges und einvernehmliches Geben und Nehmen. Den Ort, die Mauern, die Möbel, das Laub, die Blumen vor Augen fasste sich für mich etwas zusammen, kam sozusagen auf den Punkt von Musotte. Der Dichter hat sich seinen späten Lebensort erwirtschaftet, durch Worte auch in Briefen herbeigeschrieben. Sein Mäzen Werner Reinhardt erwarb schließlich Haus und Grundstück und überließ sie ihm. Seine nachfolgend auch hier von Rilke gern beschriebene und berufene Einsamkeit war selbstverständlich eine mit Hauswirtschafterin geschenkt. Nichts davon spielte und spielt eine Rolle. Woher die Scham kam? Aus Richtung der schwindelerregenden Höhe des Anspruchs. Von der übergroßen Figur dessen her, was Rilke hier schuf. In Müsot wurde unter anderem der große Teil der Duineser Elegien geschrieben oder abgeschlossen. Und hier entstanden die Sonette an Orpheus. Nur wer die Leier schon hob, auch unter Schatten darf das unendliche Lob ahnend erstatten. Nur wer mit Toten vom Mohn aß, von dem Iren, wird nicht den leisesten Ton wieder verlieren. Mag auch die Spiegelung im Teich oft uns verschwimmen, wisse das Bild, erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen ewig und mild. Es sei darauf hingewiesen, dass keiner der Dichter, von denen hier die Rede ist, ob zeitgenössisch 100, 200 oder 2.500 Jahre tot, das Jenseits ausgelassen hätte. Ja, es sind nur Männer, für die Frauen und ihr Verhältnis zur Muse und Dämon. Dem Dämon brauche ich eine andere Sprache, die ich hiermit verspreche zu suchen bei nächster Gelegenheit. Alle die Herren also haben vor diesem einen gewissen Portal gestanden, dessen Eingangsmotto Dante aller Welt bekannt gemacht hat. Selbstverständlich hatte ich so nah bei Rilkes Schatten mein Lieblingsgedicht von ihm im Sinn, den Teil der Unterwelt hinter jenem Tor, in dem der Aufstieg des Orpheus, der vor Eurydike und Hermes einhergeht, in dem das absehbare Scheitern des Sängers klingt wie folgt. Und seine Sinne waren wie entzweit, indes der Blick ihm wie ein Hund vorauslief, umkehrte, kam und immer wieder weit und wartend an der nächsten Wendung stand, blieb sein Gehör wie ein Geruch zurück. Manchmal erschien es ihm, als reichte es, bis an das Gehen jener beiden anderen, die folgen sollten, diesen ganzen Aufstieg. Dann wieder war es nur seines Steigens Nachklang und seines Mantels Wind, was hinter ihm war. Er aber sagte sich, sie kämen doch, sagte es laut und hörte sich verhallen. Und selbstverständlich hatte ich das alte Haus vor Augen, Rilkes Initiation von Duino im Ohr. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Hier wurde schließlich genau hier vollendet, was 10 Jahre zuvor dort in Duino begonnen hatte. In der berühmten Anfangszeile der ersten Elegie fallen das kurze Erscheinen und die sofortige Zurücknahme des Dämons in eins. Wenn Sie gestatten, hier kommt eventuell der ganze große Rilke auf den Punkt. Sie wissen, meine Damen und Herren, hier insbesondere, was alles in den Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge über das Gedicht, über den Weg hin zum Gedicht gesagt ist. Rilke wusste bei Gott genau Bescheid über die Wurzel des Gedichts in dem, was den Menschen ausmacht. Denn wer oder was schrie sonst, wenn nicht die Kreatur, der ein Gott den Mund geöffnet hat und aus ihr das strömen lässt, was größer ist und älter als sie selbst und sie nur überwältigen kann. Einer der Namen des Dämons soll lauten, er ist der Geist der Sprache, der jede und jeden Sprechenden überfällt, wenn für sie oder für ihn Pfingsten ist. Das kann sein vom Lallen des ersten Versuchs bis zum Lallen des letzten. Doch in der Engelordnungen, dort findet sich die für Rilke gültige Adresse. Und der Mund öffnet sich ja auch nicht gar so weit. Vorliegt der Konjunktiv, schrie. Es wäre immerhin möglich, dass ein Schrei sich löste. Doch schon ist es wieder schön, wunderschön sogar, ja, auch als des schrecklichen Anfang ist es vor allem schön gesagt. Rilke reitet den Grad der deutschen Sprache gerade in den genannten Zyklen, dort, wo er sehr hoch liegt und schmal ist, wie Messerschneide, dort, wo die Luft um ein schwächeres Talent zu dünn wäre. Die Feststellung, jeder Engel sei schrecklich, die jeden großen älteren heidnischen Geist, den Dämon, unter die Fittiche der Engelslehre nimmt, erledigt sich trotz ihrer Wucht schon im folgenden Vers. Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunkelen Schluchzens. Ich unterlasse es, dieses Verschlucken, diesen Abstieg weiter mitzuvollziehen. Wessen Lockruf war es denn in des Dichters eigener Kehle? Der des Pan, der Dionysische, der Lockruf eben doch des Dämons tief innen. Nietzsche hat die Entgegensetzung des Dionysischen und des Apollinischen für die Neuzeit entwickelt. Das musste ich jetzt so schnell sagen. Die Gemeinplätze, die Eulen nach Athen ins Lyrikkabinett. Zurück zu Rilke. Nietzsche hat die Entgegensetzung des Dionysischen und des Apollinischen für die Neuzeit entwickelt. Das setzt meine Rede voraus. Für Rilke zu seiner Zeit ist es selbstverständlich sowieso. Er kennt den Dämon, den Gott, der stirbt und aufersteht, der in Raserei versetzt, als Leser und als Bewohner seiner eigenen Einsamkeit. Doch ist er bei ihm im Gedicht domestiziert oder genauer gesagt gefasst. Und zwar nicht wie bei Hölderlin, der die Erfahrung der Semele beschwört, das brennende Fleisch der Frau, die von Gott in seiner wahren Gestalt besucht wird, um zu sagen, kein sterbliches Wesen kann das Himmlische fassen. Rainer Maria Rilke ist Goldschmiedemeister. Er fasst seinen Gott ins Ornament, nicht nur, aber doch auch des Jugendstils. Und er bringt den gefassten Gott der Muse dar. Seine Sprache ist so sanft wie jene Eingebung bei Lermontov, kein Dämon weit und breit, der sie ängstigen würde, verschluckt. Dennoch, und vielleicht genau unter dieser Voraussetzung, unter der Voraussetzung dieser lebenslangen Zügelung dieses mönchischen Exerzitiums, ist Rilkes Deutsch etwas, das nie zuvor war und das nie wieder sein wird. Seine Einsamkeit ist perfekt da oben bei dem Werk seiner Augen und Hände, in seinem alten, idealen Haus, in seinem Grab auch unweit an der hohen Mauer der Kirche von Raron. Es wird bis hier vielleicht noch immer nicht verständlich, wo da genau Grund zur Scham ist. Dieser mehr als bekannte Dichter hatte Erfolg auf der hellen Seite, auf der des Tanzes auf dem Berg der Musen am weitesten fortgeschritten von allen, berühmt sowieso. Ein großer Name. Aber er konnte das Haus nicht kaufen, in dem er leben wollte, in dem er vollenden wollte und, wie sich herausstellte, konnte. Horaz und Vergil, die Sänften des Mäzenas, warten und heißa geht es durch die Campagna. Die eine und andere Widmung wird fällig. Meinen Sie, es wäre das? Das ist es nicht. Auch die Scham vor der Gestalt des Dichters im Lauf der Welt ist es nur zum Teil. Selbstverständlich trifft das Bild zu vom Albatros auf dem Deck des Schiffs unter den Matrosen. Der eine neckt ihn mit der Tabakspfeife, ein anderer ahmt den Flug des Armen nach. Stefan Georges Übersetzung von Baudelaires Gedicht. Es ist ganz sicher und alltäglich die Scham vor der Fallhöhe zwischen der Macht der Sprache und der Ohnmacht ihres Trägers. Dichter, meine Damen und Herren, sind das Gespött aller Zeiten. Das ist eine Kulturgeschichte der Verachtung, albern daraus ein Geheimnis zu machen. Aber es ist noch etwas anderes, es geht tiefer. Es ist die Scham angesichts des Verlusts, den die Sprache selbst darum erleidet, Tag für Tag. Es ist die Scham angesichts der Hilflosigkeit vor dem Rachen des Orwellschen Lochs, wohindurch das Wissen des gestrigen Tags abstürzt in den Reißwolf. Das Gedicht ist der Ort, an dem Sprache bei sich ist, wo sie sich wehrt. Unsterblich ist das Wort nur im Gedicht. Ich schäme mich nicht, das bei dieser seltenen Gelegenheit zu sagen. Aber unsterblich bleibt es nur, wenn es von jeder neuen Generation Atem und Stimme bekommt. Ringsum ruhet die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt. Wohlzufrieden zu Haus leer steht von Trauben und Blumen und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit und die Brunnen immer quillend und frisch rauschen an duftendem Beet. Still in dämmeriger Luft ertönen geläutete Glocken und der Stundengedenk rufet ein Wächter die Zahl. Jetzt doch kommet ein Wehen und regt die Gipfel des Hains auf. Sie und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, kommet geheim nun auch, die schwärmerische, die Nacht kommt, voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen über Gebirgeshöhen traurig und prächtig herauf. Das Idyll des Kleinstadtabends ist vollkommen. Von den 9 Doppelversen malen es die ersten 7 ohne jede Störung. Erst dann geschieht etwas. Vorher rauschten wohl Wagen, tönte wohl Saitenspiel. Gab es Liebe oder Einsamkeit, Menschliches allerlei in sehr freundlichen Worten. Doch nun, der Mond geht nicht auf, sondern kommet geheim. Den lauschigen Abend beendet die schwärmerische die Nacht. Auftritt eine Person, und zwar eine riesige, natürlich höher als Gebirgeshöhen. Einerseits ist diese Riesin wenig bekümmert um das Treiben der Menschen, andererseits ist sie jedoch die Fremdlingin unter den Menschen. Wie geht das eine mit dem anderen zusammen? Die Nacht ist nicht jedem Menschen so vertraut wie der helle Tag. Wir sind tagaktive Säugetiere, trotz aller Fackel, Petroleum oder Elektroerhellung der Dämmerung, der Dunkelheit. Aber selbstverständlich als Begleiterin des Lebens ist die Nacht doch einerseits, andererseits. Mit der weiblichen Form Fremdlingin benutzt Hölderlin ein seltenes Wort. Ich gehe gern davon aus, dass auch der heutige Hörer noch den einen bestimmten Anklang darin vernimmt. Der berühmteste Fremdling der Weltliteratur ist Odysseus bei seiner Rückkehr nach Ithaka. Sein Haus ist besetzt von paarungswütigen Fürsten, die seine Frau, die vermutliche Witwe, freien wollen. Odysseus kauert als Bettler an der Pforte des eigenen Hauses, bevor er das Problem löst. Mit ihm ist das Wort verbunden, mit ihm, mit genau dieser Situation bei Homer. So nimmt es Hölderlin auch, wenn er im Hyperion die deutschen Dichter Fremdlinge im eigenen Hause nennt. Und so steht es wohl auch um diese große Nacht. Erstens ist das Wort Fremdlingin unerhört schön. Es spricht ohne alles Vorwissen. Also bitte nur zweitens. Die Nacht ist uns fremd durch Dunkelheit einerseits und Entfernung des Geschehens am Himmel andererseits. Sie ist eine Fremdlingin, etwas an ihr ist fremd. Und zugleich mit dem heutigen Kinderwort fremdelt sie auch. Das heißt ja nichts anderes, als auf Abstand zu gehen oder zu bleiben. Wer hätte mehr Abstand zu Erdendingen und Menschendasein als der Nachthimmel? Und wer sorgt nicht auch gut dafür, dass ein Mensch, der dahin zu ihr, zu der Fremdlingin aufschaut, Abstand gewinnt zu vielem, dem meisten, manchmal zu allem, was rings ist und sich hochfahrend Alltag nennt. Wie geringfügig vieles wird vor der Allnacht. Und obendrein gehört ihr tatsächlich das Haus, über dem sie fremd erscheint, nämlich die Erde. Diese quasi astronomische, kosmologische Sicht spiegelt sich durchaus im Mythos. Vermutlich kannte Hölderlin das Fragment von Plutarch über das in der Mondscheibe erscheinende Gesicht. Darin geht es nicht um die gängigen Luna und ihren schönen geliebten Endymion. Es wird die andere Geschichte erzählt. Sie handelt von Demeter, der Tag- und Erdgöttin, und ihrer Tochter Kore, die durch Gewalt des Hades zur Unterwelt Nacht- und Mondgöttin wird. Den Mond am Himmel als Aufenthaltsort der Todesgöttin Persephone gesetzt, lesen sich folgende Verse der 2. Strophe von Brot und Wein nur logisch. Es heißt da von der Nacht: Ja, es ziemet sich ihr Kränze zu Wein und Gesang, weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Toten, selber aber besteht ewig in freiestem Geist. Diese Inkarnation der Nacht ist es, vor der sich und für die sich Novalis, vielleicht nicht ganz zufällig im selben Jahr 1800, in seinen Hymnen an die Nacht dichtend die Brust öffnet. Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt in eine tiefe Gruft versenkt. Wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut. In Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. Etwas denunziatorisch gelesen, sorry. Die berühmten Hymnen an die Nacht des Bergbauingenieurs Novalis. Hölderlin geht diese romantische, selbstauflösende, mystische Attitüde vollkommen ab. In der 3. Strophe seines Gedichts kommt er auf den Punkt, der meine lange Rede von der Scham auf das Schönste bestätigt und erledigt zugleich. Die ersten drei der neun Strophen der Elegie sprechen facettenreich von der wirklichen, natürlichen Nacht, der menschlichen Erfahrung. Zugleich ist die Rede von ihr metaphorisch und mythisch, stehen die Verse ohne jede Anstrengung in der Tradition all dessen, was die Nacht seit Alters zum poetischen Topos macht. Das meine ich wörtlich. Hölderlin meint es auch. Die Nacht ist der Ort des Dichters, das große Schreibpult, an dem er das eigene Maß, die ihm gemäße Form findet. So komm, dass wir das Offene schauen, dass ein eigenes Wir suchen, soweit es auch ist. Fest bleibt eins, es sei um Mittag oder es gehe bis in die Mitternacht. Immer besteht ein Maß, allen gemein, doch jeglichem auch ist eigenes beschienen. Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann. Drum und Spotten des Spotts mag gern frohlockender Wahnsinn, wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift. Hier könnte die Rede enden. Sie haben es gehört, die heilige Nacht packt die Dichter. Sie tut es mit dem sprichwörtlichen Wahnsinn, der auch Seher und Schamanen erfasst. Nur so wird das Wort der Geister, der Dämonen und Götter den Zuhörern, die es bedürfen, überbracht. Nur so wird gesungen und gesagt, was Menschen erhebt und weiterbringt. Und wer die Träger des heiligen Wahns verspottet, der wird selbst mit Wahn geschlagen. Doch mit einem nicht so produktiven, viel weniger heiligen. Sie kennen das alle, dieser Irrwitz ist ja eine verbreitete Erscheinung. Menschen, die sich der Zukunft begeben, weil sie nicht der eigenen Sprache achten. Ist die Kommunikationsabsicht erfüllt, genügt es ihnen. Wie Paul Valéry sinngemäß schreibt, die Botschaft kommt an, das Wort ist vergessen. Poesie ist das Gegenteil davon. Das Wort ist die Botschaft, das poetische Wort bleibt. Sie können es wieder und wieder hören und lesen. Es wird sogar immer anders sein. Hölderlin sagt das alles viel einfacher und sehr entspannt. Aus ihm spricht das Selbstbewusstsein eines, dem Dämon und Muse alles geben, dessen er bedarf. Er muss nur darauf achten, dass die übermäßige Fülle Form ist. Ich empfehle Ihnen, Schillers Die Götter Griechenlands im Vergleich mit Brot und Wein zu lesen. Es gibt keine Frage, wer hier den Lorbeer davon trägt. Das liegt einmal an der unterschiedlichen Präsenz der Götter. Für Schiller sind es Marionetten der Kulturgeschichte. Hölderlin dagegen erwartet ihre spirituelle Wiederkehr. Aber es meint auch das Handwerk, die Elegie selbst, jedes Distichon, jeden Vers mit seiner Anfangsbetonung, mit seinen Zäsuren, jede schwebende Betonung sowieso, darin ist Hölderlin Weltmeister. Achten Sie noch einmal darauf, wie es vom schon zitierten, vom unmissverständlich eigenen heißt, dahin geht und kommt jeder, wohin er es kann. Sie können das dahin, wohin, psychologisch verstehen, philosophisch allemal, den Zirkel des Lebens umfassend. Zuallererst aber und ganz nebenbei ist das ein makelloser Vers. Und nun hören Sie noch einmal, was dieses so bescheidene Präludium für das danach Gesagte bedeutet, Vers um Vers. Dahin geht und kommt jeder, wohin er es kann. Drum und Spotten des Spotts mag frohlockender Wahnsinn, wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift. Drum an den Isthmus komm dorthin, wo das offene Meer rauscht, am Parnass. Das ist auch eine Betonung. Am Parnass fängt der Vers an, ja? Fast nicht zu sprechen. Wohin sonst als zum Parnass geht's schließlich, zum Musenberg der lateinischen Tradition, der in einem entrückten Griechenland liegt, soweit zu diesem Brot und diesem Wein. Dabei habe ich, Sie merken, es ist eine gewisse Leidenschaft, dabei habe ich noch gar nicht von den anderen sechs Strophen der Elegie gesprochen, in denen der Titel sich selbstverständlich auch anders erklärt, Brot und Wein. In der Lektüreliste von Ezra Pound, enthalten in seinem Buch How to Read von 1931, taucht Hölderlin nicht auf. Überhaupt kein deutscher Dichter. Pound las aber Deutsch neben anderen acht Sprachen, spezialisierte sich allerdings auf die romanischen. Von seiner Liste schreibt er, sie möge die schmalste Grundlage einer gründlichen, freisinnigen Bildung in Sprachen sein. In der Reihenfolge des Originals nun die Hinweise auf Autoren und Texte. Konfuzius, Homer, Ovid, Catull und Properz, das provenzalische Liederbuch und ein paar Minnesänger daneben, Dante und ein paar Zeitgenossen, vor allem Cavalcanti, Villon, Voltaire, Stendhal, Flaubert, Gautier, Corbière, Rimbaud. Vielleicht eine gute Grundlage, ich gestehe Lücken. Der amerikanische Dichter mit dem ideologischen und biografischen Pferdefuß meint obendrein ganz ernsthaft, man sollte am besten die Sprache des jeweiligen Originals lernen, wie er selbst. Hier und da begründet er es für seine wissbegierigen Leser einfach damit, es gäbe keine brauchbare englische Version. Konfuzius, einmal ausgenommen als Philosophen und Staatsrechtler, für den alle Staatskunst mit der Richtigstellung der Worte, mit der Klärung der Sprache beginnt, schon mit Homers Epen aber und mit Ovid sowieso, wird die Reihe auch eine der großen Dichtung von der Liebe. Sie haben die vielleicht vermisst in der Rede von Dämon und Muse, ich nicht. Lermontovs biografische Umstände ließ ich aus, von denen etwa eine zweite Widmung seines Epos zeugt. Dem Dämon gleich, so kalt und herbe, liebt ich das Böse auf der Welt. Betrügen ward mir zum Gewerbe, von Gift war mir das Herz geschwellt. Und heut, wie jener Geist der Plage, ersteh ich neu durch deine Huld. Es gab nur Andeutungen zu den menschlichen Musen in Rilkes Leben. Sträflich war es womöglich, was ich Ihnen noch vorenthielt, jener Gott des Schriftstellers, den ich vorhin herauspräparierte aus Ted Hughes Gedicht Der Gott, ist eigentlich der einer Schriftstellerin, nämlich von Sylvia Plath, um die es in dem Gedicht unmissverständlich geht. Dieser Gott ist ihr Dämon, aber das ist wieder eine andere Rede. Und ich verschwieg die Hamburgerin Susanne Borkenstein, alias Suzette Gontard, die Diotima Hölderlins, ohne die seine Reife nicht möglich gewesen wäre. Ich ließ das, was man früher, und Hölderlin sowieso, Schicksal nannte, ohne Schwierigkeiten weg. Meine Rede sollte vom Gedicht sein, von der Sprache der Poesie als Prozess unter Druck von innen und außen zwischen Dämon und Muse. Der Blick auf die kurze Leseliste von Ezra Pound offenbart, dass es gar nicht möglich sein kann, die Liebe wegzulassen. Der Krieg um Troja ohne Helena. Achill ohne den Zorn darüber, dass ihm Briseis vorenthalten wird. Odysseus ohne Circe, Kalypso, Penelope. Die Metamorphosen ohne die Liebesabenteuer der Mythologie, von dem Handbuch der Ars Amatoria ganz abgesehen. Ein Troubadour ohne Sehnsucht. Dante ohne Beatrice. Villon ohne Margot. Flaubert ohne Madame Bovary. Rimbaud ohne Verlaine oder andersherum. Sie sehen, ohne den großen Gott Eros und ohne seine große Mutter hätte meine Rede gar keinen Gegenstand gehabt. Es gäbe kein Epos, kein Lied, kein Gedicht, keine Novelle, keinen Roman. Es gäbe, gestatten Sie den Aufschein eines Gedankens, keine menschliche Sprache. Es steht aber nicht schlecht um die Sache der Liebe, um die Sache der Poesie. Was wäre das sonst für ein nichtssagendes Wort? Baum. Was wäre das für ein stimmloses Wort? Nacht. Was wäre das für ein vergebliches Wort? Du. O you, away high there, you that lean. O du, dort oben hingelehnt, auf Bernsteingitterwerk, über die blaue Nacht. Ich bin hier unter den Pinien, unter den kleinen Pinien, hör mich an. Der Narr erging sich im Garten, das tat er. Nun, es hilft nichts, liebst du mich, Herrin, auf solche Art, denn ich hab nichts als Lieder für dich. Ein Kollege, heißt es, wälzte sich am Boden vor Pein, als er die archaisierenden Verse des damals 27-jährigen Ezra Pound hörte. Federico Garcia Lorca, sein großer spanischer Zeitgenosse, in jeder Hinsicht, außer in der Sache der Poesie auf der anderen Seite der Welt, 1936 von Faschisten in seiner Heimat ermordet, vereint in seiner unerschöpflichen Rede Juego y Teoría del Duende, Theorie und Spiel des Dämons, die Triebkräfte aller Künste. Er gibt denen der Musik und des Tanzes den Vorrang und verschweigt nicht den Dämon der bildenden Kunst. Er verabsolutiert, er fordert von der Poesie das hellste Gleißen aus dem schwärzesten Kern. Er stellt Aufgaben, die nur zu lösen sind im Zustand der Begeisterung. Sie ahnen, welcher Geist in der Begeisterung steckt. Die Ankunft des Dämons setzt auf allen Ebenen immer einen radikalen Wechsel aller Formen voraus. Wann er empfangen wird, darüber gibt es keinen Zweifel, die Zeit ist nah und der Ort steht fest. Schwarze Klänge, dahinter schon in inniger Vertrautheit die Vulkane vereint sind mit den Ameisen, den Zephyren und der großen Nacht, die sich die Lenden mit der Milchstraße gürtet. Vielen Dank.